Scheiß Rosen. Maria Merkötter, 42, Inhaberin einer Fabrik für trendige Küchenaccessoires im rheinischen Niemandsland. So lautet mein neuer Auftrag. Die Frist beträgt 3 Wochen. Kein Problem. Der Umschlag liegt wie immer in Schlüsselfach 234. In dem kleinen Ferler Zwei-Sterne-Hotel gibt es kein Zimmer 234. Doch für den pragmatischen Hotelier, der vor allem Handlungsreisende, Handwerker auf Montage, katholische Pilger und Paare auf der Suche nach kurzer Zweisamkeit beherbergt, ist mein Postfach ein unaufwendiger, aber nicht unerheblicher Nebenverdienst. Das Schlüsselfach von Zimmer 234 ist die einzige Verbindung zu meinen Auftraggebern. Sie kennen weder meinen Wohnort, noch meine Telefonnummer, noch mein Gesicht. Das sind 3 der 4 Grundbedingungen meines Geschäfts. Der wichtigste Faktor ist aber, mich niemals ablenken zu lassen. Volle Konzentration bis zur Erledigung des Jobs. Das ist mein Markenzeichen. Merkötter ist dauernd auf Achse. In ihrer Villa, einem modernen Designergebäude ganz in der Nähe ihrer Werkshallen, hält sie sich höchstens 2 Tage in der Woche auf. Doch die Frau, die bei ihren Großeltern auf einem Hof auf dem Ströen in Gütersloh aufwuchs, ist zu Hause niemals alleine. Obwohl sie keine Familie hat, wuseln ständig Menschen um sie herum. Meine Audio- und Videoaufzeichnungen aus ihrem Haus dokumentieren lückenlos, dass ihr Freundeskreis groß, sehr eng und beinahe krankhaft gut gelaunt ist. Die attraktive Unternehmerin bewirtet und beherbergt ihre Gäste mit größter Aufmerksamkeit. Sie ist charmant, geistreich, kocht gerne und scheint auch die ungewöhnlichsten Wünsche ihrer Besucher stets zu ahnen. Dass Helga neuerdings lieber einen wuchtigen Rotwein trinken will statt dem üblichen Chardonnay, dass sich Jürgen nach 3 Monaten in den USA auf ein Detmolder freut oder dass Mehmet unbedingt zum 3. Mal Vater werden will. Merkötter weiß es, bevor es ausgesprochen ist. Vermutlich floriert ihr Geschäft wegen ihrer intuitiven Fähigkeiten. Der Typ Merkötter ist mir völlig fremd, aber nicht unsympathisch. Doch das darf keine Rolle spielen. Nach 1 Woche intensiver Observierungsarbeit beschließe ich, Merkötter auf einer ihrer Reisen zu folgen. Denn in ihrem Domizil wird sich keine Chance für mich ergeben. Ihr Mail-Account offenbart mir 3 Termine in den nächsten Tagen. Dienstag Hamburg, Mittwoch Emden, Donnerstag Gütersloh. Vermutlich will sie mal wieder Heimatluft schnuppern. Ich reserviere ein Zimmer im Parkhotel für Dienstag und Mittwoch. Es ist ihr Hotel, doch ihr Anreisetag ist mein Abreisetag. Von der Rezeptionistin erfahre ich, dass das Hotel zwar in der Stadtmitte, doch sehr ruhig liegt. Außerdem erzählt die junge Dame stolz, dass im Hotelgarten eine ganz besondere Rosenzüchtung zu bewundern ist. Scheiß Rosen, ich hasse dieses dornige Gestrüpp. Neben Kindern und Tieren ist es einer der Hauptrisikofaktoren in meinem Job. Dennoch heuchle ich Interesse. Unauffälliges Verhalten gehört zu meinem Handwerk, und ein Blumenfreund erregt kein Aufsehen. Alles verläuft nach Plan und ich erfreue mich einer ruhigen Zeit in einem gut gepflegten, aber leicht unübersichtlichen Hotelkomplex. Ungewöhnlich ist die Architektur des Hotels, aber sie kommt meinen Plänen entgegen. Für die Vorbereitungen benötige ich einige Stunden. Das Hotel hat mehrere Hintereingänge. Einer liegt direkt hinter einem penetrant riechenden Rosenbusch. Viele mögen diesen Duft, mir wird davon übel. Der Weg durch den malerisch angelegten Garten ist kurz und unübersichtlich. Im Inneren führt eine Treppe nach oben in den Trakt mit den Gästezimmern. Während meines Aufenthaltes erkundige ich sorgfältig die Umgebung, fotografiere den Zimmerplan, prüfe die Blickwinkel aus dem Gebäude Richtung Garten und Zufahrt, beobachte die Abläufe im Hotel. Wann kommen die Zimmermädchen? Wie lange putzen sie ein Zimmer? Wann beginnen die Frühstücksvorbereitungen? und wann ist in der Küche und im Restaurant Feierabend? Wie ein wissbegieriger Tourist sammle ich nach und nach alle Orts- und Umgebungskarten ein, die an der Rezeption ausliegen. Dennoch bleibt mir Zeit, durch den Ort zu schlendern. Gütersloh ist eine klitzekleine Großstadt, nichts wirklich Außergewöhnliches. Ich bewundere die alten Fachwerkhäuser um die Martin-Luther-Kirche und bestaune das Rathaus, ein Monument der Hässlichkeit. Am Abend meines zweiten Tages genieße ich ein heißes Bad, allerdings ohne Zusatz. Auf die als Hotelspezialität ausgewiesene Essenz verzichte ich gerne. Rosenduft. Entspannt lege ich mich danach in mein geräumiges Bett und schlafe tief und fest. Es ist erholsam, einmal nicht hinter einem Lenkrad übernachten zu müssen. Bei meiner Abreise am nächsten Morgen frage ich das zuvorkommende Mädchen an der Rezeption nach dem schnellsten Weg Richtung Ruhrgebiet. Als ihr Griff zum Kartenständer ins Leere geht, entschuldigt sie sich und eilt ins Büro. Zeit genug für einen Blick in den altmodischen Belegungsplan, wo der Vermerk »Frau Mehrkötter, Zimmer 23« meine bisherigen Rechercheergebnisse bestätigt. Mit gespielter Aufmerksamkeit lasse ich mir den schnellsten Weg Richtung Dortmund erklären und verabschiede mich. Die Rechnung zahle ich bar. Und natürlich reise ich nicht ab. Meine Sportuhr zeigt 21 Uhr, als ich mich dem Hotel von der Gartenseite nähere, gekleidet in meine Arbeitsmontur. Schwarze Hose, schwarzes Hemd, schwarze Jacke, schwarze Sportschuhe. Ich muss äußerst vorsichtig sein und schalte in den Hochkonzentrationsmodus. In den Gassen hinter dem Hotel flanieren noch ein paar Verliebte und zwei Obdachlose richten sich für die Nacht ein. Es dämmert und aus einigen Fenstern fallen helle Lichtvierecke auf den Rasen. Zimmer 23 ist dunkel, aber Maria Mehrkötter hat schon eingecheckt und ihren weißen Mercedes in der Hotelgarage abgestellt. Der stinkende Rosenbusch bietet mir die perfekte Deckung, bis Mehrkötter ihr letztes Abendessen genossen hat. Ich rühre mich nicht von der Stelle und ringe den Würgeimpuls immer wieder nieder. Scheiß Rosen! Von Zeit zu Zeit beuge ich mich so weit vor, dass ich das Fenster von Zimmer 23 überprüfen kann. Alles ist, wie es sein soll. Jetzt darf ich nur niemandem auffallen. Doch die Verliebten sind mit sich selbst beschäftigt und die Obdachlosen schlafen schon. Meine Anspannung wächst, als das Licht in Zimmer 23 aufleuchtet. 22.34 Uhr. Maria Mehrkötter ist auf dem Weg ins Bett. Es dauert 10 weitere Minuten, bis nur noch der gedämpfte Schein der Nachttischlampe durch die Vorhänge dringt. Am einfachsten wird es sein, wenn sie schläft, also warte ich. Um 23.15 Uhr wird ihr Fenster schwarz. Das ist genau die Zeit, zu der sie auch zu Hause schlafen geht. Die Auswertung meiner Abhörbänder hat ergeben, dass Maria Mehrkötter schnell einschläft. Plötzlich habe ich wieder ihren ruhigen Atem im Ohr, den ich so viele Stunden aufgezeichnet habe. Phasenweise schläft sie sogar so ruhig, dass selbst meine hochempfindlichen Mikros nichts aufnehmen konnten. Ich wünschte, ich könnte auch so leise schlafen. Ich gedulde mich eine weitere Viertelstunde. Mit allen Sinnen prüfe ich, ob der Garten wirklich verlassen ist. Erst dann wage ich mich aus meinem Versteck. Weiträumig umrunde ich den Strauch. Auf keinen Fall will ich an den Dornen hängen bleiben, an diesen scheiß Rosen. Das Hotelgebäude erhebt sich düster aus dem Halbdunkel. Meine Tür liegt tief im Schatten, ideal als Eingang, aber auch als Fluchtweg. Sie hakt ein wenig, aber ein kleiner Schulterstoß bricht den Widerstand. Im Laufe meiner Berufsjahre habe ich gelernt, mich lautlos zu bewegen. Aus manchen Zimmern dringen gedämpfte Stimmen oder ein Fernseher. Niemand läuft um diese Zeit über den Flur. Auch das Schloss zu Zimmer 23 ist kein Hindernis. Dunkelheit beherrscht den Raum. Ich verharre und lausche angestrengt. Konzentration ist jetzt das höchste Gebot. Mehrkötters Atem höre ich nicht. Tiefschlaf. Langsam ziehe ich die Automatik mit Schalldämpfer aus dem Holster. Ein Kissen vor dem Gesicht wird Schutz vor lauten Geräuschen und verräterischen Blutspritzern bieten. Ich gebe meinen Augen ein wenig Zeit. Vor mir erscheinen die Schemen des Bettes aus dem Dunkelgrau. Meerkötters Atem höre ich immer noch nicht. 5 kleine Schritte später stehe ich neben dem Bett. Die Umrisse von Decke und Kissen tauchen wie blasse Linien im Dunkel auf. Langsam richte ich meine Waffe auf das Kopfende, während meine Augen angestrengt das zweite Kissen suchen. Dann passiert es. Mitten im Vorwärtstasten trifft mich ein gleißendes Licht. Erschrocken blicke ich auf. In der aufgerissenen Badezimmertür steht Maria Meerkötter. Im Gegenlicht erkenne ich zuerst nur ihren Umriss. Wahrscheinlich starrt sie mich an. Als meine Augen klarer sehen und ich meine Waffe auf sie richte, reißt sie ihren weißen Frottee-Bademantel auf. Was für eine schöne Frau, schießt es mir durch den Kopf, sogar in ihrem Alter. Und das ist genau ein Gedanke zu viel. Und den nutzt sie. Blitzschnell stürzt sie zurück ins Badezimmer und rammt die Tür hinter sich zu. Ich habe mich von ihrer nackten Schönheit ablenken lassen. Unfassbar. Wie unprofessionell. Den Ärger über mich selbst verdränge ich sofort. Darum kann ich mich später kümmern. Jetzt muss ich handeln. Mit Wucht trete ich die Tür aus dem Schloss. Routiniert bändige ich meinen rasenden Puls und taste mich schussbereit in den gekachelten Raum. Der Schalldämpfer wird nicht alle Geräusche verschlucken. Wenn ich den Job erledigt habe, bleibt mir nur wenig Zeit für den Rückzug. Mein Ziel ist in diesem Raum. Alle meine Sinne richten sich auf Meerkötter. Sie muss hinter der Tür stehen. Die schnelle Drehung nach rechts bereitet mir keine Mühe. Doch dann geschieht das Unfassbare. Mein jahrelanges Kampf- und Reaktionstraining hat mich nicht darauf vorbereitet, dass mein rechter Fuß abhebt und mein linker ihm mit geringer Zeitverzögerung in die Luft folgt. Ich schwebe. Erst sehe ich die Wand, dann die Decke und schließlich Meerkötters Augen. In Millisekunden realisiere ich in ihnen eine Mischung aus Schrecken, Erleichterung und Schadenfreude. Im Fallen erscheint noch einmal ihr aufregender, nackter Körper. Ihre Hände verdecken ihre prallen Brüste und umklammern 2 geöffnete Fläschchen, Shampoo und Badelotion des Hauses. Ich erkenne die roten Blumen auf den Etiketten. Als mein Kopf auf die Kacheln schlägt, quillt warmes Blut heraus und breitet sich schnell auf den weißen Marmorfliesen aus. Der Blutgeruch vermischt sich mit dem Duft der glitschigen Essenzen. Und mein letzter Gedanke gilt dem Bouquet, das mich ins Jenseits begleitet. Scheiß Rosen!